Siege und Niederlagen, Geld, Verrat, Bestechung, Stolz, Ignoranz. Ein König, der Vorbild und Warnung zugleich ist. Ja, darum wird's heute gehen und normalerweise sind diese Dinge in Romanen und Filmen und Serien zu finden, aber die Person, mit der wir uns heute beschäftigen, hat auch all diese Dinge. Die Vorgeschichte ist folgende. Ist jetzt quasi wie, wenn man eine Serie schaut, dann gibt's am Anfang auch oft so einen Vorspann, was bisher geschah. Und jetzt mache ich auch so etwas Ähnliches, was bisher geschah. Und zwar wollte Israel einen König haben. Sie hatten am Anfang keinen und sie haben einen König bekommen. Saul war der erste König. Und dann ging es weiter mit David und Salomo. Bei Salomo hat sich danach das Reich geteilt. Also der Sohn von Salomo konnte das Reich nicht zusammenhalten, es ist auseinandergebrochen und es gibt jetzt das große Nordreich, wird auch Israel genannt, und das kleine Südreich Juda, wo der Tempel und Jerusalem ist. Wir haben danach im Südreich hatten wir einen Rehabeam gehabt, das war der Sohn eben von Salomo, und danach Abia. Und diese zwei Könige, Rehabeam und Abia, das waren wirklich keine guten Könige. Und Gott spricht ein klares Urteil über sie und sagt über beide, dass sie das getan haben, was Gott nicht gefällt. Sie waren böse in den Augen des Herrn und haben das Volk weg von Gott hin zu anderen Götzen gebracht. Ja, wir befinden uns jetzt circa 900 vor Christus und es geht um den König Asa. Das war der Sohn von Abia und jetzt haben wir gerade gehört, Abia und Rehabeam, sein Vater und sein Großvater, waren beides schlechte Könige. Und auch seine eigene Mutter von Asa war eine Götzendienerin. Und jetzt muss man sagen, eigentlich, ja, dieser Asa, der hat ja keine Chance. Also aus dem kann ja nichts werden. Bei der Vorgeschichte wird da nichts draus. Aber seine Geschichte startet sehr positiv. Ich lese mal vor in 2. Chronik 14, 1-5. Und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um. Und er gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen und nach dem Gesetz und Geboten zu handeln. Er entfernte auch aus allen Städten Judas die Höhen und Sonnensäulen, und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und er baute feste Städte in Juda, weil in jenen Jahren das Land Ruhe hatte und kein Krieg gegen ihn geführt wurde. Denn der Herr gab ihm Ruhe. Ja, das war doch mal ein Start, oder? Asa räumt ordentlich auf, die Götzenbilder kommen alle raus, das, was Gott nicht gefällt, kommt weg. Ein geistlicher Grundputz. Er räumt den ganzen Mist seiner Vorfahren, seiner Familie auf, das, was im Volk herrscht, schmeißt er raus und sogar seine eigene Mutter hat er den Rang der Königsmutter aberkannt. Also das lesen wir später. Sogar bei seiner eigenen Mutter hat er nicht Halt gemacht, sondern hat radikal wirklich für und mit Gott aufgeräumt. Man sieht, der Mann ist wirklich mutig vorangegangen. Ja, er tut, was Gott gefällt. Er tut, was wirklich richtig ist. Er hatte jetzt gesehen, dass seine Vorfahren es schlecht gemacht haben und er wollte es besser machen. Und man sieht, es lohnt sich, weil das Land hat Ruhe und blüht auf. Ja, gerade in diesen Zeiten, wo es immer mehr in den Nachrichten um Kriege und so weiter geht, da merken wir auch, wie wertvoll es ist, wenn ein Land Frieden hat. Und genau das ist hier der Fall. Er räumt auf und Gott schenkt ihm Frieden. Und als weiser König nutzt jetzt dieser König Asa diesen Frieden, um Städte zu befestigen. Er baut Verteidigungsanlagen, quasi eine gute Defensive für das Volk. Und wir lesen auch davon, dass er den Erfolg klar Gott zuschreibt. Also es heißt da im Vers 6, denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht, wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe gegeben ringsumher. So bauten sie die Städte und es gelang ihnen. Das Interessante ist, sie haben jetzt nicht nur eine Top-Verteidigungsanlage, sondern auch eine super Bundeswehr. Im Vers 7 steht dann, und Asa hatte ein Heer, das Langschild und Speer trug, 300.000 Mann aus Juda und 280.000 aus Benjamin, die Kurzschilde trugen und mit Bogen schossen. Diese waren alle starke Helden. Ja, das ist echt beeindruckend. Gute Verteidigungsanlagen, Top-Bundeswehr, ja, da kann ja wirklich nichts schief gehen, oder? Aber wie gut es wirklich ist, sieht man dann im Ernstfall, wenn der Krieg kommt. Und das passiert auch, und zwar die Kuschita greifen an. Ja, Kusch ist südlich von Ägypten im heutigen Sudan. Und die ziehen jetzt auf, und da heißt es im Vers 8, aber Serach der Kuschit zog aus gegen sie mit einem Heer von 1000 mal 1000, dazu 300 Streitwagen, und er kam bis Maresha. Und Asa zog aus ihm entgegen, und sie rüsteten sich zum Kampf im Zal Zephata bei Maresha. Also man sieht, okay, Asa hat ja diese 300.000 Mann gehabt, aber jetzt kommt ein Heer, das 1000 mal 1000 hat. Wahrscheinlich ist dieses 1000 mal 1000 ja einfach eine Redewendung für unzählbar viele Menschen. Also sie waren ihnen weit überlegen, und auch 300 Streitwagen, die waren im Volk Israel, im Volk Juda wirklich überlegen. Weil ja, das Südreich Juda war eigentlich wirklich nur ein kleiner Fleck Land. Und jetzt sehen wir, aus welchem Holz unser König Asa geschnitzt ist. Worauf setzt er sein Vertrauen? Was macht er jetzt? Heißt es in Vers 10, und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen ausgezogen. Du, Herr, bist unser Gott, vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass die Kuschiter flohen. Ja, Asa hat's richtig gemacht. Er vertraut nicht auf seine eigene Vorbereitung. Er hätte ja sagen können, naja gut, die sind viel mehr, die sind in der Überzahl, aber wir haben tapfere Krieger, wir haben Verteidigungsanlagen, wir haben schlaue Strategien, wir sind gut vorbereitet, wir schaffen das. Nein, er setzt sein Vertrauen auf Gott. Er erkennt an, dass es für Gott keinen Unterschied macht, ob er wenig oder viele Männer hat. Gott kann einen Sieg schenken, egal ob er 5, 500 oder 500.000 Männer hat. Für Gott macht das keinen Unterschied, weil Gott sowieso stärker ist. Wenn man Gottes Kraft und jetzt seine eigene Kraft auf eine Waage legen würde, dann würden seine Männer überhaupt keinen Unterschied machen. Die Waage würde ganz klar auf Gottes Seite ausschlagen. Und gerade weil Gott so mächtig ist, macht's eben keinen Unterschied, wie viel Kraft er selbst hat. Und das ist jetzt der erste Punkt, den wir von ihm lernen können. Vertraue auf Gott. Genau wie Asa sollten wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen, sondern auf Gott. Ich meine, dazu muss ich jetzt zwei Anmerkungen machen, dass ihr mich nicht falsch versteht. Nur weil man Gott vertrauen soll, heißt es nicht, dass es jetzt eine Ausrede ist, faul zu sein. Also klar, Gott kann mit viel, aber auch mit wenig Gelingen schenken. Und dann könnte man ja sagen, naja, wenn Gott sowieso mit egal was Gelingen schenken kann, dann muss ich ja nicht viel dazu tun. Ich vertraue Gott und der macht es schon. Nee, die Bibel ist ganz klar darin, dass wir unseren Teil tun müssen. Gott hat uns Fähigkeiten und einen Verstand gegeben. Wir haben verschiedene Mittel und Möglichkeiten. Und ich denke, dass wenn jetzt Asa gesagt hätte, naja, Gott macht es schon, wir ziehen nicht in den Kampf, wisst ihr was, Leute, geht nach Hause. Ich denke, dann hätte das Volk verloren. Weil Gottvertrauen ist keine Ausrede zur Faulheit. Wir müssen das, was uns Gott gegeben hat, nutzen. Das Zweite, was ich klarstellen will, ist, dass wir keine Gelinggarantie haben. Hier ist zum Beispiel ein Backbuch von Dr. Oetker mit Gelinggarantie. Naja, das habe ich jetzt nicht selbst getestet, aber quasi dieses Backbuch verspricht uns, also wenn man damit ein Rezept macht, einen Kuchen backt, dann hat das Gelinggarantie. Also die Rezepte sind so einfach, das wird auf jeden Fall klappen. Ist es bei Gott auch so? Haben wir bei Gott eine Gelinggarantie, dass ich sage, ich vertraue auf Gott und alles in meinem Leben wird glatt laufen? Ich habe Gottes Gelinggarantie. Also ist es quasi so die Rechnung, eigene Anstrengung plus Vertrauen auf Gott ist gleich Erfolg. Ja, nein, das kann man nicht so sagen. Ich meine, die Chancen stehen gut, dass einem Gott Erfolg schenkt, aber wir haben eben keine Gelinggarantie. Weil unser Vertrauen besteht nicht darin, dass Gott uns alles schenken will, was wir jetzt wollen und dass Gott uns allen unseren Plänen Gelingen schenkt. Nein, vielleicht will ja Gott unseren Charakter durch einen Rückschlag formen. Vielleicht führt er dich in eine Notsituation, dass du Hilfe von anderen Christen erfahren kannst. Vielleicht ist das, was du dir so sehr wünschst, gar nicht das Beste für dich. Und Gott weiß ja, was wir brauchen. Vielleicht ist der Job, auf den wir uns zum Beispiel beworben haben, ist gar nicht der beste Job für mich. Oder vielleicht ist ja der Partner, den ich mir jetzt so ausgesucht habe, in den ich mich jetzt verliebt habe, vielleicht wäre das auch nicht das Beste für mich. Und ich kann eben nicht sagen, ich vertraue auf Gott und er wird jetzt mir schenken, dass ich jetzt die Person, in die ich mich verliebt habe, dass wir auch tatsächlich zusammenkommen oder dass ich den Job bekomme oder sonst was. Nein, unser Vertrauen in Gott besteht darin, dass wir vertrauen, dass er es gut mit uns meint und dass er weiß, was er tut. Also ich vertraue darauf, dass mein Leben in seiner guten Hand liegt. Und dann kann ich auch besser mit schwierigen Dingen umgehen, weil ich weiß, Gott hat es in der Hand. Weil auch als Christ können einem schreckliche Dinge widerfahren. Und natürlich kann man dann fragen, also wenn mir auch schlimme Dinge passieren können, was habe ich dann davon, wenn ich Gott vertraue? Was habe ich davon, als Christ zu leben, wenn ich keine Gelinggarantie habe? Naja, mal abgesehen davon, dass es eine sehr einseitige Sicht auf den Glauben ist. Also es ist ja die falsche Richtung, immer nur zu fragen, was habe ich davon? Abgesehen davon muss man sagen, also erstens bewahrt uns ja der Glaube vor vielen schlimmen Konsequenzen von sündigen Entscheidungen. Also wenn ich nicht sündige, wenn ich mein Leben nach Gott ausrichte, dann werde ich allein da schon vor vielen schlimmen Konsequenzen bewahrt, weil Gott in der Bibel aufgeschrieben hat, wie ein gutes, gelingendes Leben aussehen kann. Und natürlich, wenn ich mich nicht daran halte, dann habe ich auch viel mehr schwierige Dinge, die ich mir selber durch meine Sünde eingebrockt habe. Und zweitens muss man auch sagen, ja, als Christ bleiben wir nicht vor den Schwierigkeiten verschont, aber wenn du dein Leben ohne Gott leben würdest, dann wärst du genauso von Notlagen, Krankheit, Tod oder bösen Menschen betroffen. Nur das Problem wäre dann, dass du dann alleine diesen Problemen begegnen würdest. Also du hast eben nicht als Gott als ermutigende und hoffnungsvolle Komponente, sondern eine Krankheit hat keinen tieferen Sinn, ist einfach nur blöd und sinnlos. Aber mit Gott an meiner Seite habe ich einen anderen Blick auf die Schwierigkeiten, weil ich weiß, ja, ich kann Gott vertrauen. Er weiß, warum er das zugelassen hat. Er weiß, warum das in mein Leben gekommen ist. Von daher, ja, als Christ werden wir nicht vor diesen Dingen verschont, aber man hat eine ganz andere Hoffnung und eine ganz andere Perspektive. Und deswegen kann man auch wirklich sagen, setze dein Vertrauen auf Gott. Wir können dem Schweren und Schlimmen nicht entfliehen, aber es hilft uns. Ja, es hilft uns, mit Gott durchs Leben zu gehen. Ich meine, für den König Asa hat es sich zumindest sehr gelohnt, auf Gott zu vertrauen. Er hat selber sein Bestes gegeben, aber seine Zuversicht kam aus seinem Gottvertrauen. Und das kann uns auf jeden Fall ein Vorbild sein. Was ich jetzt auch noch der Vollständigkeit halber sagen will, als Christ haben wir keine Gelinggarantie, wenn es um unser Leben hier auf der Erde geht. Da kann vieles schieflaufen. Aber wir haben diese Gelinggarantie, dass unsere Seele bei Gott sicher ist. Dass wir nach diesem Leben als Christ bei Gott wirklich sind und wir bei ihm die Ewigkeit verbringen dürfen. Meine Seele hat eine Gelinggarantie, weil Gott es mir versprochen hat. Und das ist mir auch wichtig zu betonen, ja, die Gelinggarantie haben wir zwar nicht im irdischen Leben, aber meine Seele hat sie sehr wohl. Das finde ich auch sehr ermutigend. Jetzt geht's aber weiter in der Geschichte. Es kommt jetzt, nachdem Asa diese Schlacht gewonnen hat, kommt ein Prophet zu ihm. Und da heißt es, und der Geist Gottes kam auf Asaria, den Sohn Odeds, und er ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm, hör mir zu, Asa, und ganz Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, so wird er auch euch verlassen. Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne einen Priester, der lehrt, und ohne Gesetz. Als es aber in seiner Not zum Herrn, dem Gott Israels, umkehrte und ihn suchte, da ließ er sich von ihm finden. Ja, eine ähnliche Aussage lesen wir zum Beispiel in Jeremia 29, da heißt es, und ihr werdet mich anrufen und hingehen, zu mir fliehen, und ich will euch erhören. Und dieses Prinzip, dass Gott uns näher kommt und sich finden lässt, wenn wir ihn suchen, wenn wir auf ihn zugehen, finden wir auch im Neuen Testament. Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Herzen, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Also die Bibel lehrt wirklich, dass Gott wünscht sich, dass wir zu ihm kommen, wie dass wir auf ihn zugehen, und er will uns gerne entgegenkommen, er will sich finden lassen. Von daher ist der zweite Punkt recht offensichtlich, der erste war ja vertraue auf Gott und jetzt heißt es suche Gott. Was bedeutet es, den Herrn zu suchen? Der König Asa hat ja diese Aufforderung bekommen, er soll Gott suchen. Was hat er gemacht? Wir sehen, wie Asa und das Volk ja gehandelt haben und wie sie genau das gemacht haben, was der Prophet gesagt hat. Da heißt es, als nun Asa die Worte und die Weissagungen des Propheten Odet hörte, fasste er Mut und schaffte die Gräuel hinweg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin, aus allen Städten, die er auf dem Bergland von Ephraim erobert hatte. Und er erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Halle des Herrn stand. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge bei ihnen aus Ephraim, Manasse und Simeon. Denn eine große Zahl von Leuten lief aus Israel zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Naja, er sollte den Herrn suchen und das hat er gemacht. Wie sah es so aus? Er hat das ausgeräumt, was seiner Beziehung zu Gott im Weg stand. Bei dem Volk waren die Götterfiguren und Altäre von anderen Göttern. Das hat er alles ausgeräumt und weggeschmissen. Das Schlechte kam weg, dass es gute Platz gefunden hat. Weil er hat auch den Tempelbetrieb wieder in Schwung gebracht. Wir lesen in den Versen danach, dass er viele Opfer gebracht hat und dass sie ja den Tempel im Tempel Gott gesucht haben. Also, was heißt es, Gott zu suchen? Ganz klar, das Schlechte rausschmeißen, das, was uns von Gott fernhält, und die Nähe Gottes suchen. Das suchen, was uns näher zu Gott bringt, in der Bibel lesen, Gemeinschaft mit Christen haben, unser Leben an ihm ausrichten und die Stille und Beziehung zu Gott zu suchen. Ja, wie das im Detail geht, das muss jeder auch für sich rausfinden, wie man im Alltag wirklich mit Gott lebt. Also wie man im Alltag die Ruhe und Stille und die Beziehung zu Gott pflegen kann. Aber nimm dir diesen Punkt mit, suche Gott. Suche Gott aktiv, selbst wenn du schon seit 10 Jahren gläubig bist, suche wirklich Gott. Und das Interessante ist, dass wir lesen, dass jetzt Leute aus dem Norden, quasi von den Feinden, übergelaufen sind und in den Süden gekommen sind. Das haben sie gemacht, weil sie gemerkt haben, Mensch, die haben richtigen Gottesdienst. So wie es bei denen läuft, so will ich es auch. Und ehrlich gesagt, mich wundert es nicht, dass heutzutage aus den Landeskirchen so viele Menschen austreten, weil die Kirchen sich von Gott entfernt haben. Gott steht nicht mehr im Mittelpunkt. Das Wort Gottes steht nicht mehr im Mittelpunkt. Und ich denke, wir tun gut daran als Gemeinde, wenn wir wirklich ja uns an der Bibel ausrichten, wenn die Bibel und Jesus unser Zentrum ist, weil die Leute dann merken, Mensch, hier wird noch Wort Gottes verkündet. Wenn ich nur die Themen und die Dinge aufgreife, die die Gesellschaft sowieso schon behandelt und sowieso schon sagt, dann haben die Leute gar keinen Mehrwert mehr. Die Leute müssen merken, Mensch, hier bei uns wird das Wort Gottes gepredigt. Hier spricht Gott. Das ist anziehend. Wir lesen jetzt weiter, dass das Volk noch mehr tut. Sie haben nicht nur das Schlechte rausgeschmissen, das Gute genommen, sondern sie haben die Dinge festgemacht. Da heißt es im Vers 12, und sie gingen den Bund ein, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen wollten, mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme, mit Jauchzen und Trompeten und Schofarhörner, und ganz Juda freute sich über den Eid, denn sie hatten mit ihrem ganzen Herzen geschworen. Jene aber, die den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, die sollten sterben, ob klein, groß oder Mann oder Frau. Sie suchten Gott und er ließ sich von ihm finden, und der Herr gab ihm Ruhe ringsumher. Ja, sie waren fest entschlossen. Sie haben sich gute Vorsätze gemacht, haben es mit einem Bund bekräftigt, ist ja sogar dem Bruch des Bundes unter harte Strafe gestellt. Also an Motivation hat es ja überhaupt nicht gemangelt. Sie haben einen richtigen Neuanfang mit Gott gemacht. Und sie hatten richtig Freude dabei. Hier ist von Jauchzen und Jubeln und Schofarhörnern die Rede. Sie haben Gott gesucht und er hat sich finden lassen. Ja, in den Versen danach lesen wir davon eben, dass Gott, wie ich schon gesagt hatte, seine eigene Mutter abgesetzt hat, weil sie eben an falschen Göttern festgehalten haben. Und wir lesen auch, dass Asa dann den Tempel mit Gold und Silber und allen Geräten füllt. Also Asa baut hier den Tempel auf, er bringt den Tempelbetrieb wieder in Schwung. Gott segnet das und es läuft wirklich gut. Aber jetzt kommt die nächste Prüfung. Der nächste Abschnitt ist nochmal richtig spannend. Es geht hier um Krieg, Geld und Verrat. Wir lesen, im 36. Jahr der Regierung Asas zog Baesa, der König von Israel, herauf gegen Juda und er baute Rama zur festen Stadt aus, um Asa, dem König von Juda, keinen Ausgang und keinen Eingang mehr zu lassen. Ja, Asa wird jetzt unter Druck gesetzt. Die Handelsrouten werden abgeschnitten, ein Krieg wird unausweichlich. Setzt Asa erneut sein Vertrauen auf Gott? Wird er wieder sagen, ach, der Herr schenkt Gelingen, ob wir viel oder wenige sind, Gott macht das. Jetzt heißt es aber in Vers 2, da nahm Asa aus dem Schatz im Haus des Herrn und im Haus des Königs das Silber und das Gold und sandte zu Ben-Hadad. Also er hat jetzt quasi den Tempelschatz geplündert, sein eigenes Geld genommen und er sandte es zu Ben-Hadad, ich lese weiter, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, es besteht ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater, siehe, ich sende dir Silber und Gold, geh hin und brich deinen Bund mit Baesa, dem König von Israel, damit er von mir abzieht. Also Asa packt hier eine Kriegslist aus. Der israelitische König, der ihn angreift, hat einen Verbündeten, Ben-Hadad von Aram. Und alleine hätte ja Asa keine Chance gehabt, also jetzt ohne Gott betrachtet. Er war alleine gegen zwei Könige. Und statt Gott jetzt zu suchen, statt dass er Gottes Hilfe sucht, beraubt er ihn. Er nimmt sein Gold aus dem Tempel weg und will damit diesen Ben-Hadad bestechen. Geld regiert die Welt, oder? Ich meine, es war hoch riskant. Diese Strategie haben im Alten Testament immer wieder Könige versucht. Bei Hiskia zum Beispiel lesen wir dann, dass der Feind das Bestechungsgeld einfach behalten hat und ihn trotzdem angegriffen hat. Also weil der Asa, der hat ja überhaupt keine Garantie, dass der Ben-Hadad wirklich das macht, was er versprochen hat. Aber Asas Plan geht auf. Da heißt es, und Ben-Hadad hörte auf den König Asa und sandte seine Heerführer aus gegen die Städte Israels. Die schlugen Ion, Dan, Abel-Maim und alle Vorratsplätze der Städte in Naphtali. Was passiert? Ben-Hadad wechselt die Seiten. Er stellt sich mit Asa gegen Baesa aus dem Norden. Jetzt steht's 2:1. Der König aus dem Norden, der angegriffen hat, ist alleine. Er zieht ab und der Krieg ist vorbei. Asa hat Glück gehabt, beziehungsweise sein Plan ist aufgegangen. Happy End, oder? Nee, er hat seine Rechnung ohne Gott gemacht. Ich lese wieder vor. Aber zu jener Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm: Weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und hast dich nicht auf den Herrn, dein Gott, verlassen, darum ist der Herr, ist das Heer des Königs von Arams aus deiner Hand entkommen. Waren nicht die Kuschiter und Lubia ein gewaltiges Heer mit sehr vielen Streitwagen und Reitern? Dennoch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verlassen hattest. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast hierhin töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Krieg haben. Ein Seher oder eben ein Prophet kommt zu ihm. Also wir lesen, dass jetzt Hanani kommt und sagt: Hey, also Gott hätte ihm Sieg über beide Könige geschenkt. Der König aus dem Norden, also Israel, den Sieg hatte er bekommen, aber er hätte auch den Sieg über den Ben-Hadad bekommen. Gott wollte ihm einen doppelten Sieg schenken. Er wollte wieder seine wenige Kraft nutzen, um gegen zwei Könige zu siegen. Der hätte einen historischen Sieg eingefahren, das sagt Gott hier, aber diesen Sieg hat er verpasst, weil er eigene Wege gegangen ist. Das heißt, Asa hat hier wirklich einen riesigen Segen, einen riesigen Sieg verpasst, weil er gemeint hat, er muss die Dinge selber regeln. Gott hat hier einen viel größeren und viel schöneren Plan mit ihm. Und wie oft sind wir dabei, dass wir sagen: Mensch, Gott will eigentlich dies oder jenes, aber ich weiß es besser. Ich nehme die Dinge selbst in die Hand. Und es kann sein, dass es klappt. Wir haben es bei Asa gesehen, sein eigener Plan hat geklappt. Er hat die Rechnung ohne Gott gemacht und irgendwie ist es aufgegangen, aber er hat ganz viel Segen verpasst. Und er hat die Konsequenzen von seinem Handeln. Da sagt der Prophet: Du hast töricht gehandelt, also du warst dumm, darum wirst du von nun an Krieg haben. Die Ruhe, die Gott am Anfang geschenkt hat, ist vorbei. Davon lesen wir jetzt nichts mehr. Und dann lesen wir eben so einen ganz schönen und eindrücklichen Vers, Vers 9: Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist jetzt der dritte Punkt: Achte auf dein Herz. Gott schaut über die ganze Erde, schaut in das Herz eines jeden Menschen. Und was sucht er? Er sucht Menschen, die von ganzem Herzen ihm nachfolgen und ihn lieben. Ja, Leute, die keine faulen Kompromisse eingehen. Leute, die wirklich Gott nachfolgen. Ist doch interessant. Stellt euch mal das wirklich so bildlich vor. Gott schaut hier durch die Reihen, Gott schaut hier auf unsere Gemeinde und Gott schaut auch in dein Herz. Und du weißt, was sich Gott wünscht, ist, dass du ihm ganz nachfolgst, dass du ihn liebst, dass du ihn vertraust, dass du ihn suchst, dass dein Herz bei Gott ist. Und nicht so wie der Asa sich auf seinen eigenen Verstand verlässt und eigene Wege geht, faule Kompromisse eingeht. Und was macht Asa mit dieser Info? Wird er Buße tun? Wird er sagen: Oh Mann, ich habe jetzt hier einen eigenen Plan gehabt, jetzt schickt Gott mir ganz viel Krieg, jetzt bin ich von Gott entfernt, Gott vergib mir, ich will zurückkommen? Nein, wir lesen in Vers 10: Aber Asa wurde zornig über den Seher und warf ihn ins Gefängnis, denn er zürnte ihm deswegen. Asa unterdrückte auch etliche von dem Volk zu jener Zeit. Und siehe, die Geschichte Asas, die frühere und spätere, ist aufgezeichnet im Buch der Könige von Juda und Israel. Er schmeißt seinen Kritiker ins Gefängnis. Er unterdrückt auch etliche Leute in seinem Volk. Ja, es wirkt hier wie so ein Diktator, der keine Kritik mehr zulässt. Von dem Gottvertrauen, der Freude, dem geistlichen Aufbruch ist hier wirklich nicht mehr viel zu sehen. Jetzt kann man denken: Oh Mann, das ist echt eine tragische Geschichte. Es klingt hier so, wo es heißt, ja, die ganze Geschichte ist im Buch aufgeschrieben. Es klingt jetzt nach einem Ende. Aber wenn es jetzt ein Film wäre, würden jetzt hier quasi die Credits laufen. Und jetzt wäre es so, bei manchen Filmen gibt es ja nach den Credits nochmal so einen kleinen Abspann, wo man noch so eine Szene sieht. Und genauso ist es hier. Hier heißt es ja und siehe, die Geschichte ist aufgezeichnet. Es klingt eigentlich wie nach einem Schluss. Aber jetzt sehen wir nochmal eine kurze Episode aus seinem Leben. Und die ist nochmal richtig interessant. Und zwar heißt es jetzt im Vers 12: Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königstums und seine Krankheit war sehr schwer. Gott gibt ihm jetzt eine neue Chance, auf ihn zu vertrauen. Es ist kein Krieg, sondern eine Krankheit. Gott reicht ihm jetzt ein letztes Mal seine Hand und sagt: Hier hast du eine Gelegenheit, dein Vertrauen auf den Herrn zu setzen. So wie in den alten Zeiten. Asa hat sich von Gott entfernt. Gott hat ihm am Anfang eine Prüfung geschenkt, den Krieg. Den hat er gemeistert, sein Glauben wurde gestärkt. Die zweite Prüfung hat er versemmelt, hat sich von Gott entfernt, hatte Krieg gehabt und jetzt schickt Gott ihm erneut eine Schwierigkeit, um ihn zu strafen. Nee, überhaupt nicht, sondern Gott wünscht sich, dass er jetzt in seiner Krankheit ihn wieder sucht. Gott wünscht sich ein Happy End für die Geschichte von Asa. Und was lesen wir? Doch er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Also wir haben vorher gehört, er setzt sein Vertrauen auf den Herrn. Es ist nichts Falsches daran, Ärzte aufzusuchen, sondern er hat sein Vertrauen auf die Ärzte gesetzt. Er hat sein Vertrauen nicht mehr auf den Herrn gesetzt, sondern eben auf menschliche Anstrengungen. Ja, und wo führt es hin? Ich lese weiter. So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Regierung. Und man begrub ihn in seinem Grab, das er sich in der Stadt Davids hatte aushauen lassen. Und sie legten ihn auf ein Lager, das man angefüllt hatte mit Gewürzen und allerlei Spezereien nach der Kunst des Salbenbereiters gemacht. Und sie zündeten ihm ein sehr großes Feuer an. Merkt ihr was? Vorher haben wir gelesen, dass er seine Krankheit im 39. Jahr bekommen hat. Jetzt ist es das 41. Jahr, in dem er stirbt. 2 Jahre lang hat er Zeit gehabt. Gott hat ihm 2 Jahre seines Lebens Zeit gelassen, ihn zu suchen. 2 Jahre, in denen er jeden Tag neu die Chance gehabt hätte, sein Leben in Ordnung zu bringen. Aber er hat's nicht getan. Er wollte nicht. Er war zu weit von Gott entfernt. Wisst ihr, der Plan, dass man sich irgendwann mal in seinem Leben noch um Gott kümmert, dass man irgendwann mal in seinem Leben schon aufräumen wird, dieser Plan ist extrem gefährlich. Ich weiß nicht, vielleicht hat Asa gedacht, Mensch, irgendwann werde ich Gott schon wieder suchen. Aber jetzt sehen wir, dass er viel zu weit von Gott weg war. Ja, er war so weit weg, dass er kein Interesse mehr hatte, den Herrn zu suchen. Ja, er wollte den Herrn nicht mehr suchen. Er hatte lieber die Ärzte aufgesucht. Also 2 Jahre lang hat Gott ihm diese Krankheit gegeben, dass er umkehrt. Hier ringt Gott um das Herz von Asa. Gott liebt ihn und er will, dass er zu ihm zurückkommt. Und er schickt diese Krankheit, um ihn wirklich auf die Spur zu bringen. Aber nein, er stirbt. Er sucht Gott nicht. Es gibt noch eine feierliche Beerdigung. Gewürze und Salben für den Leichnam, ein großes Feuer, Ende. Das war's. Die Geschichte Asas ist zu Ende. Was ist schiefgelaufen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich bewegt es richtig. Wir haben hier einen König, der so gut angefangen hat, der mit Gott Siege eingefahren hat, der klar Schiff gemacht hat, der das Volk zum Herrn geführt hat, der wirklich sehr vorbildlich war. Ein Mann von Gott gesegnet, mit Gott unterwegs. Und dieser Mann scheitert so krass. Und ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Die Bibel sagt uns leider nicht, aber irgendwann muss es in seinem Leben den Punkt gegeben haben, an dem er sich dachte: Mensch, ich hab das super im Griff. Ich hab's echt drauf. Ich denke, sein Problem war eigentlich der Stolz, dass er dachte, ich brauche den Herrn doch gar nicht. Ich weiß es besser. Und das Fatale in seinem Leben war eigentlich gar nicht so sehr, dass er bei dem zweiten Krieg die falsche Entscheidung getroffen hat. Wisst ihr, hätte er da die falsche Entscheidung getroffen, der Prophet wäre gekommen, hätte es gesagt, hey, das war falsch, er hätte umkehren können. Also diese eine Fehlentscheidung war nicht das Problem. Das Problem war sein Herz. Sein Herz hat sich von Gott entfernt. Er hat aufgehört, dem Herrn zu vertrauen. Er hat ihn nicht mehr gesucht und hat sein Herz von Gott entfernt. Und deswegen ist dieser König auf so tragische Weise gescheitert. Ein kranker König, der sein Volk ins Verderben geführt hat, der sein Volk vom Frieden in den Krieg geführt hat, der sein Volk unterdrückt hat, der nichts mehr von Gott wissen wollte. Das ist wirklich heftig. Von daher ist auf der einen Seite Asas Leben sehr ermutigend für uns, gerade der erste Teil, aber er ist auch eine starke Warnung. Von daher lasst uns von Asa lernen, indem wir dem Herrn vertrauen, indem wir den Herrn suchen und auf unser Herz Acht geben. Vertraust du Gott? Suchst du Gott immer wieder im Alltag? Und passt du auf dein Herz auf? Ja, das wünsche ich mir von ganzem Herzen für uns. Amen.